Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausverbot im Beichtstuhl. Heute bin ich alleine, aber nicht ganz allein, denn mir gegenüber, genauer gesagt 340 Kilometer entfernt gegenüber, sitzt Marcel aus Zürich. Wir haben uns über Facebook kennengelernt und kamen ins Gespräch und irgendwann dachte ich, die Geschichte, die muss man erzählen. Sie ist einfach klasse. Unter anderem hört ihr, wie liebevoll und individuell Gott mit Menschen umgeht. Ihr hört von Vandalismus durch Neonazis. Ihr hört von Übergriffigkeit. Und das ist nur ein Mini-Ausschnitt von den ganzen spannenden Themen, die euch erwarten. Marcel erwähnt während des Interviews einmal die EDU. In dem Moment habe ich nicht nachgefragt. Daher jetzt im Vorweg. Die EDU ist eine Schweizer Partei. Die Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich habe vorher noch einen kleinen Outtake für euch, denn während der Aufnahme ist auf meiner Seite die Verbindung abgebrochen. Das heißt, Marcel war plötzlich alleine im luftleeren Raum, hat erst mal eine Minute weitererzählt und es dann gemerkt. Und die Reaktion von Leuten, die merken, die Verbindung ist weg, die kann sehr verschieden sein. Schweizer reagieren sehr, sehr souverän. Und ich habe die Pausen zwischen den beiden Kommentaren deutlich verkürzt. Hört sie euch an und dann geht's direkt los. Viel Spaß.
Dann wollte ich ein paar Jahre nichts mehr von Gott wissen. Dann geschah aber ein Wunder, wo mich Gott quasi wieder in die Kirche zurückgeholt hat. Bist du noch da? Ich glaube, es hat einen Unterbruch gegeben.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl!
Hallo Marcel.
Sali Uwe.
Sali Uwe klingt sehr schweizerisch.
Ja, ich bin in Zürich aufgewachsen. Mein Vater kommt aus Bern und meine Mutter aus dem Thurgau. Aufgewachsen am Zürichberg. Dann 7 Jahre in einer Wohngemeinschaft und seither in eigenen Wohnungen in Zürich Oberstrass.
Aber 3 Wohnungen in, wie alt bist du jetzt?
Ja, 52.
Ja, 3 Wohnungen in 52 ist umzugsmäßig ein entspanntes Leben. Ich hatte wesentlich mehr.
Ja. Ja.
Erinnere dich doch mal an 3 Glücksmomente des letzten Jahres. Was wäre das zum Beispiel?
Also das eine ist, ich gehe in einen Hauskreis, der sich alle 2 Wochen am Mittwoch trifft und wir waren eine Zeit lang sehr wenige. Und jetzt kamen da vermehrt Leute dazu und mit denen habe ich es einfach gut. Sind ganz tolle Menschen. Also das ist quasi mein Kollegenkreis erweitert. Und dann in der Regenbogenkirche sind wir ein Stück moderner geworden, indem wir jetzt die Predigten als Audiodatei veröffentlichen. Und das hat großen Anklang gefunden.
Ja, ich finde das schön, dass deine Glücksmomente irgendwie was mit Kirche zu tun haben, obwohl du ja am Anfang da einen schwierigen Weg hattest, aber das hören wir dann später. Wir haben uns ja über Facebook kennengelernt. Ich fand deine Kommentare irgendwann richtig klasse, hab die gefeiert. Dann haben wir uns gegenseitig auch mal in Kommentaren unterstützt und irgendwann kam die Idee, hey, lass uns mal zusammen sprechen. Jetzt haben wir uns über Facebook kennengelernt. Was sind denn deine Lieblings-Apps auf Handy oder auf Rechner, die du am liebsten, am meisten benutzt?
Also auf dem Handy vor allem WhatsApp, um mit den Kollegen auszutauschen und Fotos zu schicken und um die Nachrichten zu lesen. Ich nutze hier jeweils die Infoseite von Microsoft. MNS.com. Und dann auf dem Computer da, Facebook bin ich immer wieder mal aktiv. Mhm. Und ich gestalte zwei Homepages für queere Christinnen und Christen.
Die werden wir dann auch verlinken, wenn das okay ist.
Ja, sehr gern.
Ja, sehr schön. Jetzt hast du ja schon mal ein Stichwort fallen lassen für queere Christen. Das heißt, du bist aktuell in einer queeren Gemeinde, kann man das so sagen?
Ja.
Wie ging das denn mit Glauben für dich los?
Also ich bin ein normaler reformiert, evangelisch konfirmiert worden. Und kurz danach schickten mich die Eltern in die Jungschar einer Freikirche der Christianer Gemeinde. Aber es hat mich irgendwie noch nicht richtig ergriffen. Also der Glaube oder eben auch Gott blieben mir immer etwas fern. Und der Bezug zu diesen Themen ist dann immer mehr verloren gegangen. Und das hat sich dann aber geändert. Irgendwie verspürte ich dann eine Sehnsucht nach Gott, weil ich eine kleine Krise hatte. Dann hat es sich so ergeben, dass ein Kollege an meinem Arbeitsplatz in genau diejenige Freikirche ging, wo ich als Jungschar dabei war. Und dann dachte ich, ja, dann gehe ich sehr gern, wenn ich das schon etwas kannte. Und anfangs fühlte ich mich auch wohl. Es war quasi wie ein warmes Nest.
Also die erste Erfahrung in Krishona war per se positiv.
Ja, genau.
Was waren denn die positiven Dinge, die du da erfahren hast?
Dass man wirklich viel über Gott erfahren hat und mit interessanten Menschen austauschen konnte. Und nach 2 Jahren dann aber, da habe ich immer mehr gespürt, dass ich homosexuell bin und dachte ich, spreche das offen an, weil in der Kirche wurde nie darüber gesprochen und ich war noch so grün hinter den Ohren, dass ich schlicht nicht wusste, was ein großes Problem das ist.
Wie alt warst du da?
Das muss etwa mit 25 gewesen sein.
Okay. Mhm.
Und ich habe dann mit verschiedenen Leuten gesprochen. Die einen haben einfach gesagt, sie hätten sich noch nie beschäftigt, sie wären überfordert. Und für andere war es klar, dass es Sünde ist. Und das hat mich dann immer mehr zu Boden gedrückt, dass ich quasi meine Sexualität unterdrücken musste. Und dann gab es ein Ehepaar in der Gemeinde, das Seelsorge gemacht hat. Die haben dann versucht, mich umzupolen. Also immerhin auf sanfte Weise mit Hände auflegen und Gebet. Und das hat dann aber auf die Dauer auch nichts genützt. Und ich wurde immer mehr depressiv, weil ich Gott als wirklich hart und streng und richtend und verurteilend erlebt habe und die große Liebe, die er zu allen Menschen hat, ist immer mehr in den Hintergrund getreten. Und einmal ging es dann einfach nicht mehr weiter und ich musste die Notbremse ziehen. Also ich bin dann enttäuscht ausgetreten und wollte absolut nichts mehr von Gott glauben oder Kirche wissen.
Du hast ja gesagt, das war mehr eine sanfte Geschichte. Das klingt jetzt nicht irgendwie aggressiv oder negativ. Was hat sich trotzdem dann so schlecht fühlen lassen?
Also weil es sich nichts geändert hat und im ganz Inneren von mir, da wollte ich mich eigentlich auch gar nicht ändern lassen, weil ich selber habe mich abgefunden, dass ich schwul bin und dachte, mit einem Mann kann ich es ebenso gut haben, wie es andere mit einer Frau haben.
Wie hast du damals denn auf die Auslegung der Bibel reagiert, wie sie dir nahegebracht wurde? Oder hattest du damals schon eine andere Auslegungsmöglichkeit für dich?
Nein, ich habe praktisch nichts anderes kennengelernt, als so wie es in dieser Freikirche gelebt wurde. Diese Freikirche hatte strenge Vorgaben vom Hauptsitz der Gemeinde, die da auch klar vorgegeben hat, dass Homosexualität zu verurteilen sei und auf keinen Fall Segnungen durchgeführt werden dürfen. Gerade vor 2 Jahren haben sie sogar einen Pastor entlassen, weil er gesagt hat, er wäre bereit, homosexuelle Paare zu segnen.
Was ja traurig ist, weil es ist ja per se eine positive Entwicklung in der Gemeinde, wenn da eine Offenheit passiert.
Ja, es schmerzt mich. Ich finde es furchtbar hart, seinen den Segen zu verweigern.
Ja. Hast du gesagt, du hattest im Prinzip in Sachen Glauben und Gemeinde einen Schlusstrich gezogen erstmal?
Ja.
Was war der genaue Anlass? Also wo hast du gesagt, hier ist für mich Schluss?
Also der Glaube hat immer mehr in einem großen Widerspruch gemündet. Es wurde mir so vermittelt, Christ und Schwul, beides kann man nicht gleichzeitig sein. Das wurde immer mehr gedrängt. Ich müsste mich jetzt endlich entscheiden, was ich genau will. Und ich kann sagen, beides sind Teile meiner Identität. Der Glaube und die Homosexualität. Und das war für mich einfach nicht möglich, das gegenseitig auszuspielen.
Genau.
Und weil ich nicht länger in diesem Widerspruch glauben wollte, der mich eben zudem noch depressiv gemacht hat, ja, sah ich als einzige Lösung, ich brach jetzt Abstand von all dem. Und eigentlich hatte ich vor, für immer Schluss damit gemacht zu haben.
Ja, dieser Austritt, dieses Verlassen der Gemeinde und auch Verlassen des Glaubens, das ging ja nicht von jetzt auf gleich. Das war ja wahrscheinlich ein Prozess. Willst du da mal ein bisschen mehr erzählen, dass wir uns da rein versetzen können?
Also nach meinem Outing lief eigentlich alles schief, was nur schief laufen konnte. Ich habe schlicht nicht gewusst, dass Christinnen und Christen ein solch großes Problem mit Homosexualität haben können, und habe da quasi in ein Wespennest gestochen. Und viele Leute haben dann schon gesagt, ja, das sei nach ihrem Verständnis ganz klar Sünde. Und ein Ehepaar, das in der Gemeinde ziemlich aktiv war, hat Seelsorge angeboten. Ich ging dann zu ihnen und sie haben dann versucht, mich umzupolen. Immerhin noch auf sanfte Weise, also nicht viel mehr als Hände auflegen und zusammen beten. Aber weil sich nichts getan hat und ich mich im Innern von mir auch gar nicht umpolen wollte, funktionierte es natürlich nicht. Also ich kam für mich ganz gut zurecht, dass ich schwul bin. Mhm. Aber ich wurde natürlich in einen Widerspruch hineingetrieben.
Dieses sanfte Umpolen, allein das Wort Umpolen, zeigt ja schon, dass das Ganze wirklich ziemlich schwierig war. Und sanftes Umpolen einfach durch Hände auflegen und Gebet. Ich war gestern das 2. Mal in dem Film Gotteskinder mit ein paar Freunden. Und da sieht man genau diese Szene, wo einfach für jemand, der homosexuell ist und der selber von sich glaubt, es ist falsch, praktisch gebetet wird und am Schluss auch Dämonen ausgetrieben werden. Also selbst dieses Sanfte.
Also ich habe ja lange genug selber geglaubt, dass es falsch ist.
Ah, okay. Mhm. Wie kam dann der Schwenk, dass du irgendwann sagtest, das ist nicht mehr falsch?
Also das passierte damals gar nicht, sondern ich bin einfach geflohen, indem ich ausgetreten bin und Schluss gemacht habe mit Gott. Also dieser Schwenk, dass ich es bejahen konnte, das kam erst viele Jahre später wieder, als ich dann eben in die Huck und später in Zwischenraum ging.
Wie hast du denn dieses Gebet empfunden? War das liebevoll oder wie würdest du es heute beschreiben?
Also es war eigentlich gut gemeint, aber irgendwie ging es doch an mir vorbei. Also es war wirklich so, diese Christen haben es eigentlich gut gemeint und wollten das Beste für mich, aber sie waren halt so stark verblendet von ihrer queerfeindlichen Bibelauslegung. Und sie sahen halt als einzige Lösung, dass man entweder für immer zölibatär lebt oder sonst eine Umpolung macht.
Boah, krass.
Gerade kürzlich im Facebook ein Evangelist, wenn man es so sagen will, der wirbt ja immer wieder mal damit, dass er jemanden kennt, der, als er sich zu Jesus bekehrt hat, sich seine sexuelle Orientierung automatisch geändert hat und er ging nicht mal in eine Konversionstherapie. Du weißt sicher, wen ich meine.
Ja, kann sein. Jetzt muss ich ja sagen, bis vor 25 Jahren habe ich ja genau das auch gedacht. Du kannst nicht gleichzeitig Christ und homosexuell oder queer oder so sowas sein. Das geht nicht. Hat sich halt in der Zwischenzeit geändert, weil man bildet sich halt fort, man entwickelt sich eben. Und die letzten 25 Jahre bin ich halt auch Christen über den Weg gelaufen, die mir gesagt haben, ja, sie waren schwul oder lesbisch oder queer oder trans, aber der Herr hat sie geheilt. Das fand ich immer eine sehr spannende Aussage. Und wenn man die mal erwischt, wenn sie ehrlich sind, dann habe ich dann öfter zur Antwort bekommen, also sie unterdrücken es eigentlich, weil sie wollen dem Herrn ja gefallen. Und da möchte ich nicht mit so jemandem verheiratet sein.
Ja.
Oder fand ich auch eine ganz spannende Variante, dass sie sich entpuppt haben als Bi.
Ja.
Dann einfach die eine Seite abgespalten haben. Ich habe keine einzige Ausnahme erlebt in den letzten 25 Jahren. Und das ist irgendwie frustrierend.
Ich habe auch gehört, also anhand von einem Bericht in den USA, da waren viele in Konversionstherapien und haben danach gesagt, sie seien geheilt. Und gleich einige davon haben dann Jahre später widerrufen. Und in Großbritannien gab es ja früher die Umpolungsorganisation, wie hieß jetzt die, glaube ich, Courage.
Ah, die kannte ich noch nicht.
Ich bin jetzt nicht sicher, ob es der richtige Name ist oder ob ich es verwechsle, aber jedenfalls, die Organisatoren kamen eines Tages zum Schluss, dass man die sexuelle Orientierung praktisch nicht oder nur sehr schwer ändern kann und haben alle gesagt, wir haben zwar jahrelang versucht, uns selber und andere umzupolen, aber es hat nicht funktioniert, sondern eher im Gegenteil, es hat noch Schaden angerichtet und sie haben sich vollumfänglich entschuldigt.
Das kenne ich auch von der amerikanischen Organisation, das war nämlich Exodus.
Ah ja, genau.
Die haben einen Dokumentarfilm gedreht namens Pray Away, da standen mir schon beim Trailer die Tränen in den Augen.
Ja.
Den verlinke ich auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch, die mir jetzt gerade kommt. Wenn du heute mit Menschen in Kontakt kommst, entweder mit queeren Menschen, die sagen, so wie ich empfinde, ist Sünde, oder mit Christen, die sagen, ja, Homosexualität oder Queerness ist Sünde, was sagst du dann?
Also ich weiß eigentlich, dass es sehr schwer ist, solche Leute zu einer anderen Meinung zu überzeugen. Und ich versuche dann halt einfach aus meinem Leben zu erzählen, wie alles gekommen ist. Ich meine, wenn so ein Christ der Homosexualität verurteilt, mal die Geschichte hört, was man als homosexueller Christ erlebt. Es ist sehr unterschiedlich. Bei einem prasselt das einfach wie Wasser wieder ab und andere machen sich Gedanken. Also ich war mal in der Bank, wo ich arbeite, da gibt's einen Hausbibelkreis, der sich jede Woche getroffen hat und der war erzkonservativ. Also es waren etwa 4 oder 5 Leute aus der Pfingstgemeinde Zürich dabei. Die gilt als eine der homophobsten Gemeinden im Umkreis. Der Leiter hat bei der Partei EDU mitgeholfen. Und dann kam dieser Leiter, eben der EDU-Mensch, mal an eine Veranstaltung, wo eben auch homosexuelle Christinnen und Christen erzählen konnten, was sie erlebt haben. Also es war eigentlich eine Art Versöhnungsanlass, wo sich eben Evangelikale und Homosexuelle miteinander in Einklang bringen konnten. Und es war schon sehr viel, dass dieser an diesen Anlass kam. Und dann hieß es zuerst, jetzt können alle Homosexuellen nach vorne auf die Bühne kommen, die sich verletzt fühlen. Und ich war einer der Ersten, der aufgestanden und nach vorne gelaufen ist. Und dann in einem zweiten Schritt sagte dann die Veranstalterin, also das war die Damaris Kofmehl, vielleicht sagt dir der Name etwas.
Leider nicht.
Die hat sich stark für Homosexuelle eingesetzt. Also sie hat dann gesagt, jetzt können alle nach vorne kommen, die sich entschuldigen wollen. Und dann einer der Ersten, der jetzt aufgestanden ist, war dann dieser Hauskreisleiter. Und der hatte mir vor einem halben Jahr wirklich mal ziemlich harte, scharfe, verurteilende Worte gesagt und ihm sind die Tränen gekommen. Er hat geweint, als er sich bei mir entschuldigt hat. Und das hat mich irgendwie so stark ergriffen. Also es war Balsam für meine Seele.
Das glaube ich. Das klingt wirklich toll.
Also ich glaube, er hatte ein schlechtes Gewissen und dass sie über ein halbes Jahr mit sich mitgetragen, bis dann dieser Anlass war und das hat wirklich gut getan. Aber leider, die meisten homophoben Christen zeigen keine Einsicht.
Das ist leider wahr. Kommen wir doch mal zurück zu deiner Geschichte. Du hast ja erzählt, du hast irgendwann zum Glauben zurückgefunden. Und was hat sich dann gedreht? Wie viele Jahre hat das gedauert? Was hat sich wieder angezogen, in Anführungszeichen?
Also es waren etwa 5 oder 6 Jahre später, da verspürte ich einen Ruf, ich soll in einen Gottesdienst gehen.
Jetzt musst du mir mal sagen, wie verspürt man einen Ruf? Also das klingt jetzt sehr für mich nicht greifbar.
Ja, für mich selber war es auch irgendwie nicht ganz klar, aber in meinem Inneren kam irgendwie die Meldung rauf, ich soll das jetzt tun. Mhm. Und also es war eine klare Botschaft, die wie genau in mich hineingedrungen und in mein Bewusstsein gekommen ist, das kann ich nicht sagen. Aber Gott kann Menschen halt auf unterschiedliche Weise ansprechen. Mhm. Im ersten Augenblick dachte ich, nein, mit diesem Quatsch fange ich nicht mehr an. Mhm. Und etwa 3 Monate später, das habe ich nicht vergessen. Ich habe immer wieder mal darüber nachgedacht und dachte, nein, ich fange sicher nicht nochmals mit diesem ganzen Mist an. Und irgendwie 3 Monate später dachte ich, so jetzt befolge ich diese Anweisung und gehe in einen Gottesdienst, aber eher um zu beweisen, dass da nichts Spezielles geschieht und ich dann wieder aufhöre, an Gott zu denken. Das war eher irgendwie so, ich wollte aus Protest in einen Gottesdienst gehen, um zu beweisen, dass da nichts Spezielles passiert. Dann stand ich aber vor dem Problem, wohin ich in einen Gottesdienst gehen sollte, weil die frühere Freikirche kam für mich absolut nicht in Frage. Dann habe ich im Tagblatt, das bei uns jede Woche erscheint, geblättert, wo die Gottesdienste von vielen Gemeinden aufgelistet sind. Dann bin ich auf die evangelisch reformierten Gottesdienste in der Wasserkirche hier in Zürich gestoßen. Und weil die Abendgottesdienste gemacht haben, dachte ich, von der Zeit her wäre das ideal. Und so ging ich dann mal in diese Wasserkirche, aber es kam alles anders, als ich erwartet hätte.
Ja.
Also ich wurde irgendwie richtig ergriffen und erfüllt in diesem Gottesdienst. Also ich habe Gott eigentlich so nah erlebt wie früher noch nie. Und zwar, es wurde gepredigt, als Mose beim brennenden Dornbusch war und den Auftrag bekam, er soll sein Volk aus der Herrschaft herausführen. Und irgendwie spürte ich dann auch in mir einen übersetzten Aufruf. Ich soll jetzt mich selber befreien aus den Fesseln, die mir die Kirche früher angelegt hatte.
Wow.
So ging ich dann regelmäßig in die Wasserkirche, lernte dort viele Leute kennen und es gefiel mir wirklich gut.
Die Wasserkirche, was ist das Besondere an der, das dir so gut gefallen hat?
Also es ist in dem Sinn keine eigene Kirchgemeinde, sondern eigentlich ein zusätzliches Angebot, dass Pfarrer im Turnus, also etwa 40 verschiedene Pfarrer haben im Turnus gepredigt. Vom Gebäude her fand ich es halt auch einfach angenehm dort.
Also jetzt mehr so ein moderner Gottesdienst?
Nein, ganz klassisch, also mit Orgel und den normalen Strophenliedern.
Ach komm, das ist ja spannend.
ja, aber diese Lieder waren mir nicht nahe, weil in der Freikirche damals, da haben wir auch noch alte Lieder, so Paul Gerhardt und Ter Stegen gesungen. Das ist jetzt heute nicht mehr so. Heute singen sie mit Band und diese modernen freikirchlichen Liedern. Aber ich bin halt mit den richtig klassischen groß geworden. Und die gefallen mir eigentlich auch heute noch am besten. Auch wenn ich immer mehr Zugang zu der modernen Kirchenmusik gefunden habe.
Sehr schön. Und was ist jetzt daraus entstanden für dich?
Also mein Glaube an Gott hat sich verstärkt und es kam mir so vor, wie wenn ich um 180 Grad um Gott herumgegangen wäre und ihn nun von einer ganz anderen, viel positiveren Seite sehen konnte als früher in der Freikirche.
So, die Wasserkirche ist keine Freikirche?
Ja, nein, das ist eine landeskirchliche Gemeinde.
Und was hat sich denn jetzt speziell geändert in der Sicht der Bibel?
Also das lief dann eigentlich auf einer separaten Schiene. Ich war in der Wasserkirche gut aufgehoben und die Bibel wurde eher historisch-kritisch betrachtet, ausgelegt, aber speziell um Homosexualität wurde dort auch nicht gerade gesprochen. Dann kam es so, dass ich von der Hook erfahren habe, Homosexuelle und Zürich. Das war ein Verein von homosexuellen Christinnen und Christen, den es ja mittlerweile in der Schweiz gar nicht mehr gibt. Aber damals war ich froh, dass es das gab, und die haben mir dann auch Bücher gegeben, zum Beispiel Streitfall Liebe von Valeria Hing. Das finde ich eigentlich das Beste von allen Büchern, das mir dann wirklich logische Erklärungen geliefert hat, wie man diese Hammerstellen, die sonst für Verurteilung von Homosexualität herangezogen werden, ausgelegt werden.
Also ihr findet natürlich die Bücher und auch die ganzen Links zur Wasserkirche, zu was auch immer, wie immer in den Shownotes. Da könnt ihr dann direkt nachschauen. Immer so als Info. Erzähl weiter, wie ging es auf deinem Weg dann weiter?
Also ich ging dann insgesamt 18 Jahre in die Wasserkirche. Und dann vor 4, 5 Jahren, da wurde diese Gemeinde dann aufgelöst. Also eigentlich nicht in erster Linie, weil zu wenig Leute gekommen sind, sondern eher aus organisatorischen Gründen, weil früher hatten wir in Zürich etwa 20 einzelne Kirchgemeinden. Und die Wasserkirche wurde eigentlich gemeinsam von denen betrieben als reformierter Verband. Und dann hat man beschlossen, dass man diese 20 Gemeinden zusammenlegt. Das hat man dann getan, also mit Ausnahme einer einzigen in Schwammendingen, die konservativ ist und die auch so bleiben wollte. Die wollte da eher separat sein, um ihre eigene Theologie zu leben. Aber alles andere wurde zusammengeschlossen und dann fühlte sich irgendwie niemand mehr zuständig für dieses Zusatzangebot der Abendgottesdienste. Das ist dann immer mehr versandet und aufgelöst worden. Das war dann Ende 2019. Und anfangs 2020 hat dann die Regenbogenkirche in Zürich gestartet.
Ja, was ist das für eine Kirche?
Das ist innerhalb der methodistischen Kirche. Und zwar eigentlich ein Zusammenschluss einerseits aus der früheren Methodistengemeinde in Wollishofen und andererseits aus dem Queer-Gottesdienst, der damals in der Citykirche St. Jakob stattgefunden hat. Und zwar die Idee von so einer Gemeinde für alle, die kam von den Methodisten her, und die haben dann uns gefragt vom Queer-Gottesdienst, ob wir da mitmachen wollen. Und weil wir im St. Jakob aufhören wollten, weil es immer schwieriger wurde, zum Leute zu finden, die mithelfen, kam es uns gerade recht. Und so haben wir uns dann zusammengetan und es gefiel mir von dort an sehr gut. Und wie auch früher im Queer-Gottesdienst habe ich dann auch da das eine oder andere mitgeholfen. Mhm. Also ich schreibe unter anderem Artikel für den Kirchenboten. Und andererseits gestalte ich die Homepage. Oder einfach mal, wo gerade Not am Mann ist. Zum Beispiel in der Küche das Geschirr abwaschen nach dem Kirchenkaffee.
Also du bist da wirklich mit Herz dabei, das merkt man.
Ja, genau, ja. Und dann die Hook, die gibt's jetzt nicht mehr, aber die wurde abgelöst durch einen Hauskreis von Zwischenraum. Und auch dort war ich lange Zeit dabei und es war meine geistliche Heimat, mit der Regenbogenkirche zusammen.
Und Zwischenraum verbindet uns ja auch etwas, weil meine Gemeinde ist ja auch eine Willkommensgemeinde für queere Christen, auch bei Zwischenraum gelistet als solche und eure ja auch im Endeffekt. Ne?
Schön, ja. Und wir machen zum Teil auch mit Zwischenraum zusammen Anlässe gemeinsam, zum Beispiel an der Breit, die jedes Jahr stattfinden, da laufen wir gemeinsam. Also praktisch alle Organisationen von queeren Christinnen und Christen. Letztes Jahr waren mit uns der christlichen Gruppe erstmals auch Juden dabei. Das ergab interessante Begegnungen.
Das glaube ich. Also auch queere Juden?
Ja, genau.
Was war daran so interessant?
Also weil sie halt ihren Glauben etwas anders leben. Ja. Und doch viele Gemeinsamkeiten vorhanden sind.
Das war ein Breitmarsch, ne?
Ja.
Oder wie heißt die Veranstaltung?
Also das ist, in Deutschland heißt das vielerorts auch CSD, Christopher Street Day.
Und bei euch?
Bei uns so, und dann wurde einfach der Name geändert. Weil an anderen Orten wurde der CSD auch immer mehr in Breit umbenannt.
Das heißt, ihr wart praktisch als Gemeinde auch auf den Breitmärschen dabei. Das ist in Deutschland mehr der CSD. Wie war denn da die Reaktion, dass praktisch Christen oder eine Gemeinde, eine Kirche auf den Breitmärschen mit dabei ist?
Also die Leute haben unterschiedlicher reagiert. Die einen sind eher skeptisch. Aber wenn man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, die in einer Kirche schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann kann es interessant werden. Aber es kommt eigentlich eher selten vor, dass uns wirklich Aggression entgegenschlägt. Aber es ist schon etwas so, dass man von den Homosexuellen etwas schräg angeschaut werden kann, weil man den christlichen Glauben lebt. Oder umgekehrt, dass man von Christen verurteilt wird, weil man in der homosexuellen Szene aktiv ist.
Da sitzt ihr praktisch zwischen zwei Stühlen, weil viele queere Menschen haben Ähnliches erlebt wie du am Anfang deines Glaubenslebens in der freien Gemeinde. Und Christen haben halt, ich sag mal, von der Auslegungstradition, die so aus der streng evangelikalen bis fundamentalistischen Ecke kommt, eben ihre Vorurteile. Ne?
Also ich finde es traurig, dass so viele Leute quasi aus den Gemeinden herausgeekelt und herausgemobbt worden sind. Ja. Und ja. Ich habe mittlerweile viele Leute kennengelernt, die genau wie ich für immer Schluss gemacht haben mit Gott. Und wir versuchen, solche Leute wieder für die Kirche begeistern zu können. Deshalb sind wir auch an der Breit aktiv, um auf uns aufmerksam zu machen.
Ist dann praktisch euer Dabeisein auf der Breit eine Art missionarischer Einsatz, würdet ihr das so nennen?
Ja, doch, ja. Also einerseits eben wollen wir Leute gewinnen für Jesus und andererseits ist es doch auch eine Demonstration, also ein Protest, dass wir auf die Straße gehen, weil wir in vielen Gemeinden ausgegrenzt und diskriminiert werden. Weil wir finden, das geht die Öffentlichkeit durchaus etwas an, was da in den Freikirchen läuft. Also klar, es gibt auch landeskirchliche Gemeinden, wo konservativ homophob sind. Mhm. In der Schweiz gilt auch die katholische Kirche als Landeskirche. Die hat in den letzten Jahren enorm Fortschritte gemacht, aber auch hier hat es immer noch einzelne Gemeinden und Pfarrer, die halt klar ablehnend sind.
Ich will nochmal zurück zu dem Breitmarsch, weil man hört ja immer wieder, naja, Breitmarsch, das hat dann mit Stolz zu tun. Und Stolz ist ja im Prinzip die Ursünde schlechthin. Hat denn der Breitmarsch wirklich was mit Stolz zu tun?
Wir fühlen uns eigentlich nur ein bisschen wenig stolz, dass wir so sind, wie wir auf die Straße gehen können, aber das steht für uns wirklich nicht im Vordergrund. Also von dem her finde ich den Namen Breit auch nicht unbedingt passend.
Denn im Endeffekt, was ich mitbekommen habe, geht es ja nur darum, praktisch auf Augenhöhe einfach anerkannt zu werden.
Ja, genau. Mhm. Aber eben gerade im religiösen Bereich, da sind wir noch weit davon entfernt.
Ja.
Ich meine, ich kenne so viele Leute aus unseren Gottesdiensten und Hauskreisen, die zum Beispiel in einer FEG oder Krishona oder ICF dabei waren. Und dann sagten sie sich, ich sehe in meiner Gemeinde absolut keine Zukunft. Ich muss die Konfession wechseln und das finde ich eigentlich hart.
Ja, aber sie können zumindest, ich sag mal, einigermaßen unbeschadet dann eine andere Gemeinde suchen.
Ja, genau.
Obwohl ich halt selber weiß, ich habe ja auch einen entsprechenden Hintergrund, dass da Leute echt schwer traumatisiert und schwer verletzt manchmal aus Gemeinden rausgehen.
Ja.
Nicht umsonst hast du ja mit Glauben nichts mehr zu tun haben wollen.
Ja, genau.
Jetzt ist ja das Positive, es gibt viele Gemeinden, die queere Gottesdienste machen oder sagen wir mal besser Gottesdienste für alle. Das ist ja keine queere Gemeinschaft, das ist einfach eine Gemeinschaft, da ist jeder willkommen. Jetzt habt ihr in der Regenbogenkirche auch Gottesdienste, Veranstaltungen aller Art. Wie ist denn da die Reaktion? Gibt's da nur positive? Gibt's dann auch negative Geschichten? Gibt's da Kritik? Was passiert denn da als Reaktion?
Also in der Gemeinde, da läuft es eigentlich harmonisch. Also klar, es kommen immer wieder mal neue Leute. Die einen bleiben dann, die anderen waren vielleicht nur ein oder zweimal da. Aber das ist überall so, denke ich. Und Kritik kommt dann halt vor allem von außerhalb. Also so wurde zum Beispiel kürzlich im TV über die Regenbogenkirche berichtet.
Im wo? CV?
Im Schweizer Fernsehen SRF1. Ich kann dir sonst nachher den Link schicken zu dieser Sendung. Sie ist noch abspielbar. Da komme auch ich vor.
Ah, sehr gut, ja.
Und eben, wenn wir so präsent sind in der Öffentlichkeit, dann hagelt es sozusagen hasserfüllte Kommentare. Ja, wo es zum Teil noch harmlos ist, wenn sie einfach anhand der Bibel verurteilen.
Ich habe vor kurzem einen Post von dir gelesen, dass es ja leider nicht nur zu Kritik kommt, sondern auch wirklich zu Vandalismus.
Ja, genau, das ist leider so. Also bei der Regenbogenkirche hatten wir als in der Schweiz im Vorfeld über die Ehe für alle vor der Abstimmung diskutiert wurde. Da haben wir in unserem Schaukasten einen Anhang hingehängt, wo wir wirklich für ein Ja geworben haben und dann wurde das einfach eingeschlagen, also die Glasscheibe des Kastens. Und dann auf der Tafel, wo der Name unserer Gemeinde stand, da wurde etwas hingekritzelt. Und neben dem Kirchturm hatten wir eine große Fahne mit Regenbogenfarben und dem Namen Regenbogenkirche drauf und die wurde heruntergerissen. Und wir sind ja wirklich nicht in einem Quartier, wo betrunkenes Partyvolk vorbeikommt. Also ich denke, das waren gezielte Anschläge.
Ja.
Aber was am schlimmsten war, dass am Breitgottesdienst vor 2 Jahren Mitglieder der Jugendtat, das ist eine Neonazi-Organisation, versucht haben, den Gottesdienst zu stören. Sie drangen während des Anlasses in die Kirche, als es waren drei Männer, und schleiften ein großes Holzkreuz weiß bemalte mit. Und zum Glück war gerade bei diesem Eingang ein Besucher, der da etwas Erfahrung als Security hat, und der konnte sie hinausdrängen.
Das ist ja krass.
Ja, und das Holzkreuz hatte einen Betonsockel, und weil sie das hinter sich hergeschleift haben, gab es dann tiefe Kratzer auf dem Fußboden der Kirche.
Was haben denn jetzt Neonazis mit Queerness zu tun, muss ich einfach mal fragen.
Also das ist eigentlich eine neuere Erscheinung, dass Neonazis vermehrt wieder das Thema Homophobie aufgreifen und aktiv werden. Aber ich meine, die ursprünglichen Nazis, da die haben ja Homosexuelle auch aufs Brutale verfolgt. Und Neonazis haben sich immer mehr mit Rechtsextremismus vermischt, und leider ist es heute so, dass Homophobie ein starker Bestandteil von rechtspopulistischer Politik ist.
Ja, das kriege ich leider auch immer mehr mit. Und da ja auch sehr viele streng evangelikale und fundamentalistische Gruppen auch nach rechts driften, passt das ja zum Programm, leider.
Ja, ja, leider.
Ja, Marcel, vielen Dank für deine Geschichte. Es ist total schön zu hören, dass du eine Entwicklung durchgemacht hast, die dich, ich sag mal, zum Aufblühen gebracht hat. Das kann man ja nicht anders sagen. Das merkt man auch. Auch wenn für einen Deutschen, ich sag mal, der Schweizer oder speziell bei dir Berner Dialekt so wirkt nach dem Motto, boah, ich krieg dich ja mit, wie du die ganze Zeit schaust und dass du dich freust. Begeisterung hört sich bei Deutschen anders an.
Also ich finde es sehr schön, dass der Berner Hintergrund immer noch zu hören ist, auch wenn ich Schriftdeutsch spreche.
Ja, das ist echt schön. Was ist dir denn noch wichtig, den Leuten da draußen zu sagen? Gibt es da noch was, wo du sagst, es brennt dir noch auf dem Herzen bei diesem gesamten Thema?
Da fällt mir gerade der Vers von Paulus ein. Liebe, Glaube und Hoffnung, aber das Größte unter allen ist die Liebe.
Ja, da bin ich doch voll mit dabei. Vielen Dank, lieber Marcel. Es ist mir eine Freude, dich kennengelernt zu haben. Es war voll schön, mit dir das Interview jetzt gehabt zu haben. Und wir werden ja weiterhin in Kontakt bleiben, zumindest auf Facebook. Und wenn ich mal nach Zürich komme, sehen wir uns hoffentlich mal.
Ah, das wäre toll.
Ja. Dann vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, schönen Abend, Uwe.
Ja, ebenso. Ja, lieber Marcel, vielen Dank nochmal für deine Zeit, für deine wirklich facettenreiche Geschichte, die mich echt berührt hat. Und ich hoffe, ihr da draußen an den angeschlossenen Faxgeräten, euch geht's ähnlich, ihr konntet irgendwas mitnehmen, würde mich sehr, sehr freuen. Wenn dem so ist, ihr wisst ja, was jetzt passiert, liked uns, schickt uns einen Kommentar, fragt gerne auch Sachen nach, gebt uns eine gute Bewertung. Wir sind kein Koch-Podcast, wie wir schon mal gesagt haben. Haben auch ein paar Leute, die uns nicht mögen. Und gute Bewertungen helfen uns weiter. Empfehlt uns. Ihr wisst ja, wie es geht. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. So ein Podcast kostet halt auch immer Geld. Und das würde uns freuen. Ansonsten freut euch auch schon auf die nächsten Folgen. Es sind ein paar Knaller dabei. Nein, eigentlich sind es alle Knaller. Freue mich jetzt schon auf die Aufnahmen. Dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag oder einen schönen Abend und Gottes Segen. Bis bald.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl.